Zur Sortierung. Wir sind ja so ein bisschen aus dem Tritt geraten, indem ich jetzt beschlossen habe, dass wir nicht heute mit 1. und 2. Könige fortsetzen, um dann kurz vor den Sommerferien noch 1. und 2. Chroniker zu lesen und alle, die am Bibelleseprogramm teilnehmen, völlig zu frustrieren. So, von daher müsst ihr jetzt mal überlegen, wie ihr diese Lektion ablegt. Ich habe deswegen das Ding nicht BK 11 und 12 genannt, was, glaube ich, die nächste Nummer gewesen wäre, sondern BKA 01. Auf dass es völlig kryptisch wird. Mein Vorschlag ist, dass er einfach diese Lektion hinten an alles Bibelkundemäßiges dranhängt. Es wird bestimmt noch ein BKA 02 geben und vielleicht sogar noch ein BKA 03. Wir sind also nicht heute dabei, das nächste biblische Buch zu betrachten, sondern wir wollen die Frage angehen, wer hat denn eigentlich bestimmt, dass genau diese 66 Bücher, die wir im Laufe der Jahre behandeln, zur Bibel gehören und das 1. und 2. Makkabäer oder Tobit oder das Hebräerevangelium, dass die nicht zur Bibel gehören. Wie bitte? Ja, es gibt ein Hebräerevangelium. Ich habe es noch nicht gelesen. Ja, das sind neutestamentliche Apokryphe. Also, wir werden uns heute um diese Frage kümmern und da gibt es zwei, drei Fremdwörter, die man einfach in dem Zusammenhang braucht. Und das eine ist Kanon. Wir reden vom Kanon und nicht das, was man singt, sondern einen anderen Kanon. Schauen wir uns mal ganz ruhig die Lektion an. Bereits in der Lektion Bibelkunde 00, Einführung AT, beschäftigten wir uns mit Unterschieden in Bibelausgaben. Wer das Skript dabei hat, wunderbar. Wir hatten uns damals angeguckt, dass unsere Bibel aus 66 Büchern besteht. Hier ist jetzt nur das Alte Testament abgebildet. Haben uns im nächsten Zug aber mal eine katholische Bibel angeguckt, links, um festzustellen, dass die Liste, auch wenn ihr es vielleicht nicht lesen könnt, weil die Darstellung etwas klein ist, dass die Liste links deutlich länger ist als die Liste rechts. Und stellten dann fest, dass so unter den anerkannten Büchern unsererseits hier und da andere Bücher plötzlich vorkommen, die wir in unseren Bibeln nicht finden. Also da haben wir Judith, was ich ansprach. Esther ist bekannt. 1. 2. Makkabäer ist nicht bei uns vorhanden. Psalmen, Hiob, Sprüche, Prediger ist dabei. Hohes Lied ist auch okay, aber Buch der Weisheit und Jesus Sirach kennen wir nicht. Auch Baruch haben wir zum Beispiel nicht drin. Und den Brief des Jeremias oder das 6. Kapitel im Buch Baruch haben wir auch nicht. Ja, wer hat denn jetzt recht? Die katholische Kirche hat es einfach. Die sagt, wir haben recht. Also, Zitat, wir haben recht. Nicht wir haben recht, sondern wir haben recht. Wir haben schließlich einen Papst. Und wir haben ein Konzil. Ich sag mal, eine Konferenz. Die nannte man bloß nicht früher Konferenz, auch nicht Event, sondern man nannte sie tatsächlich Konzil. Ja, und im Konzil von Trient haben wir das festgelegt. 1545 haben wir das festgelegt. Kratz, 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 dann sage ich mir 1545. Jetzt mal ganz aus dem Bauch heraus, wann ist das letzte neutestamentliche Buch unserer Fassung geschrieben worden? 90 nach, sagen wir mal ganz grob. Erstes Jahrhundert. 1545, das heißt 1400 Jahre später oder 1350 Jahre später, legt man fest, was dazugehört. Und ganz schöne lange Reifezeit. Hm? Aber jetzt mal aus dem Bauch heraus, warum 1545? Warum nicht 1312 oder 1951? Laut, Sabine.
Post-Luther.
Ganz genau. Vorher gab es kein Problem. Denn da hat die Kirche ihre Lehren und das Volk gebracht und hat sich auf Bücher bezogen, gerade die hier vorne dran stehen. Makkabäer, Baruch und so weiter. Und dann kam Luther und er hat ja nicht nur eine neue Bibel geschaffen, nach dem Motto, hatte Langeweile, ich schreibe meine Bibel, sondern es ging ja um das System römisch-katholische Kirche. wo er aufgrund seines Studiums des Römerbriefes und des Galaterbriefes merkte, völlig falsch. Das System ist grundsätzlich falsch. Nicht, da muss noch ein goldener Knopf irgendwo geändert werden oder die Lackierung müsste erneuert werden. Nein, das ganze Erlösungssystem der römisch-katholischen Kirche ist komplett falsch. Das Problem ist, dass die römisch-katholische Kirche meinte, biblische Begründungen zu haben für das, was sie machen. Das Fegefeuer. Dass man für Tote noch irgendwie eintreten könnte, um ihnen etwas Heilsmäßiges zu bewirken. Der Ablasshandel, vielleicht schon mal davon gehört, dass es unterschiedliche Strafen gibt, eine ewige Strafe und eine irdische oder zeitliche Strafe und dass man die zeitliche Strafe dadurch los wird, indem man bestimmte Dinge tut. Und all diese Lehren basierten auf Büchern, die in unseren protestantischen Bibeln nicht drin sind. Und deswegen hat Sabine völlig recht. Es gab 1400, 1500 Jahre seit Christi eigentlich nicht die Notwendigkeit, irgendetwas festzuzurren. Erst als irgendjemand sagte, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Denn das, was ihr da lehrt, passt nicht zum Römerbrief. Und das, was ihr da lehrt, passt nicht zum Galaterbrief. Und dann entsteht natürlich die Frage, ja, welches Buch gehört dazu und welches nicht. Und deswegen hat die katholische Kirche einfach den Deckel drauf gemacht, gegen eigene Kritiker in den eigenen Reihen, einfach einen Deckel drauf, das gehört dazu. Punkt.
War das nur in Deutschland so, oder?
Die römisch-katholische Kirche ist ja nicht nur deutschlandweit.
Ja, aber also
überall. Also, das Konzil galt erstmal für alle und römisch-katholisch ist ja sehr zentral organisiert, aber dann gibt es ja auch die ganzen Ostkirchen und Ähnliches, die zum Teil auch Apokryphen angenommen haben, aber nicht 100% die in Trient festgelegt wurden. Und auch die katholische Kirche war da nicht so 100% mit den Festlegungen. Aber man hat erstmal eine Festlegung gemacht, um das Thema vom Tisch zu haben. Und eigentlich ging es darum, dem Protestantismus zu sagen, nee, ihr habt recht, habt nicht recht, wenn ihr sagt, das gehört nicht dazu. So viel zum Einstieg. Süß. Diese Bücher, die, und jetzt rede ich mal nur aus protestantischer Sicht, die Katholiken haben andere Begriffe dafür, aber wenn ich die auch noch parallel benutze, brennen wir irgendwann im Großhirn durch. Diese Bücher, die wir Protestanten in unserer Bibel nicht haben, bezeichnen wir als Apokryphen. So, also es geht darum, was gehört zum Kanon der Bibel und was gehört nicht dazu. Wir sagen, die Apokryphen gehören nicht zum Kanon, die katholische Kirche sagt, aber natürlich gehören sie dazu. Und deswegen nennen wir es auch nicht Apokryphen, sondern anders. Was ist denn ein Kanon? Vers 12, ja. Zeile 12. Kanon, Maßstab, Richtschnur, Regel, Tabelle. Tolles Wörterbuch. Das wurde auf die Bibel zunächst im Sinne von einem Verzeichnis kirchlich angenommener Schriften angewandt. Dann auch, um sie als Norm kirchlichen Glaubens und Handelns zu bezeichnen. Wird heute oft gebraucht, um Altes Testament und Neues Testament als eindeutig abgegrenzte Sammlungen heiliger Schriften zu kennzeichnen. Wenn wir also heute von dem Kanon der Bibel reden, so sagen wir erstens, dass die in unserer Bibel enthaltenen Bücher gemessen wurden. Das heißt, sie wurden geprüft und anerkannt. Und zweitens, dass eben nur diese Bücher Autorität haben, unser Leben und Verhalten zu messen. Sie sind also die maßgebliche Richtschnur für Leben und Glauben. Dieter, was sind die biblischen Bücher des Kanons? Du magst dieses Wort, du hast es mir letztes Mal im Hauskreis gesagt. Ich komme jetzt ziemlich aus dem Off auf dich zu. Okay, ich sag's. Autoritativ. Kannst du dich erinnern? Also, schreibt da mal auf diese gestrichelte Linie in Zeile 21, zumindest ist es bei mir Zeile 21, autoritativ. Das heißt, sie sind eine maßgebliche Richtschnur für Leben und Glauben. Und deswegen nennen wir die Bücher Kanon aus zweierlei Hinsicht. Erstens wurden die Bücher als solche gemessen, geprüft. Und zweitens haben diese Bücher die Autorität, uns zu prüfen. Und ihr Lieben, um mal ein bisschen in den evangelikalen Suppentopf reinzuspucken, Es ist immer leicht, gegen die katholische Kirche zu schimpfen, aber ist ja nicht unsere Aufgabe heute. Wir sind stolz, dass wir den Kanon haben und dass wir die 66 Bücher haben. Aber ich habe den Eindruck, dass wir nur den ersten Gedankenstrich dieser zwei Punkte tatsächlich leben. Ja, ich glaube, dass die wenigsten von uns aus dem Buch Tobit zitieren oder dass die meisten sagen, ja, weil Jesus Baruch das und das gesagt hat, werde ich. Ich glaube, mit dem Punkt haben wir keine Schwierigkeit. Fast keine. Es gibt übrigens eine Hausaufgabe zu dem Thema, wo ich doch denke, dass wir vielleicht ein Problem haben. So eine kleine Nachdenkensaufgabe für Buchhändler besonders interessant. Gut, neugierig. Mit dem zweiten Punkt haben wir Probleme. Nämlich, dass ich denke, dass wir manches Mal nicht die Bibel wirklich zum Maßstab, zur Richtschnur, zur Regel für unser Leben gelten lassen. Ja, im Glaubensbekenntnis der Gemeinde steht das. Und natürlich würden wir das auch immer unterschreiben, wenn es irgendeiner ein Blatt hinlegt und sagt, glaubst du an die 66 Bücher der Bibel, dass sie Gottes Willen für dein Leben enthalten, bababam, würden wir alles unterschreiben. Aber ist es auch in Praxis so, dass nur diese 66 Bücher autoritativ sind, dass nur sie Autorität von Gott haben, zu definieren, was gut und was schlecht, was richtig und was falsch, was erstrebenswert und was verabscheuenswert ist? Ist das wirklich in unserem Leben so oder ist das nur in unserem Bekenntnis so? Geht durch eure Gemeindeveranstaltung, durch Gemeindestunde, Brüderrat oder wie das Kind auch immer heißen möchte. Natürlich glauben alle an die Bibel. Aber sind diese 66 Bücher der Kanon, der auf unser Leben strahlt und sagt, ja, dein Wort ist wirklich meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg und ich werde den Rat und Maßstab dieser Bibel anwenden. Und zwar, und das drücke ich jetzt mal bewusst stark aus, ausschließlich diesen Rat. Oder gibt es doch noch zusätzliche Quellen für Weisheit und rechtes Verhalten?
Weisheit und Quellen unbedingt, sondern dass ganz oft gesagt wird, überlegt mal, in was für einer Zeit ist das geschrieben worden. Also von daher passt es doch nicht mehr in unsere Zeit. Wir müssen heute etwas moderner denken. Die Frage, die Frau in der Gemeinde, ist der gleiche.
Und das ist eine von vermutlich einem Dutzend evangelikaler, bibelkritischer Methoden. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Begriff Bibelkritik was anfangen könnt. Bibelkritik ist was Böses. Also, wenn ihr gefragt werdet, war er dafür oder dagegen? Ich bin dagegen. Ich bin für Textkritik und gegen Bibelkritik. Aber dieses, ja, Gottes Wort hat Recht, aber danach kommt oft noch was. Das ist ja damals in Griechenland oder in Rom oder in Jerusalem. Wir leben heute, wie du jetzt als Beispiel gebracht hast, das war nicht ihre eigene Meinung übrigens, das war eine Aussage, die sie zitierte. Wir leben heute in einer anderen Zeit oder wir müssen einfach die kulturellen Zusammenhänge betrachten. Ja, das hat alles seine Berechtigung. Wir müssen, um zu verstehen, was damals ein Paulus gemeint hat, wenn er über das oder jenes geschrieben hat, müssen wir erstmal verstehen, wie war die Situation. Aber wenn Paulus an Timotheus schreibt, dass das Wort Gottes nützlich ist zur Belehrung, zur Unterweisung, zur Zurechtweisung und zur Ermahnung, nicht zur Lehre noch, 2. Timotheus 3,16, dann muss es gültig sein. Dann können wir nicht einfach sagen, ja, eigentlich sind die 66 Bücher gültig, aber sie sind eigentlich alle veraltet, denn sie sind faktisch 2000 Jahre alt, mindestens. Also machen wir doch was Eigenes. Wie bitte?
Im Notfall ist alles symbolisch gemeint.
Oder alles symbolisch, genau. Hier dieses Wort steht nur für und dann kommt irgendwas. Also worauf ich hinaus will, überprüfen wir unseren eigenen Umgang mit dieser Kanonfrage. Theoretisch stimmen wir dem alle zu. Ansgar, du hättest schneller weitermachen können. Du bist immer noch in der Einleitung. In Praxis scheitert es genau daran. Den Satz, den ich in dieser Gemeinde, aber ich bin auch nur in dieser Gemeinde, den Satz, den ich in dieser Gemeinde am meisten hasse, fängt an mit 4 Buchstaben und einem Komma. Nee, 6 Buchstaben. Ja, Komma, aber. Ja, du hast recht von der Schrift, Komma, aber. Und dann kommt irgendwas, wo ich sage, okay, da kann ich nicht mehr gewinnen. Wir müssen uns auf was verständigen und ich glaube persönlich, dass diese 66 Bücher der Maßstab sind. Nicht ein Maßstab, sondern der Maßstab. So, machen wir ein bisschen schneller weiter. Zeile 24. Wer hat denn jetzt diese Prüfung vorgenommen, von der die Rede ist? Und welche Kriterien wurden hierbei verwendet? Die Unterschiede in den beiden großen Konfessionen, also römisch-katholisch gegen Protestantismus, machen klar, dass man sich keineswegs immer einig darüber war, welche Bücher in die Bibel gehören. Und jetzt kommt mir, das ist das Allerwichtigste aus der ganzen Lektion, vergesst alles. Aber das Ding wird viermal im Skript kommen, weil es mir so wichtig ist. Kein einziges Buch der Bibel wurde zur Autorität, weil ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen darüber befunden hat. Nur die göttliche Inspiration und der damit verbundene Anspruch Gottes, dass dieses authentisches Wort ist, macht ein Buch autoritativ. Denn das muss man nochmal neu formulieren, der gefällt mir nicht. Also, was ich sagen will ist, nein, kein Mensch hat beschlossen, welches Buch zur Bibel gehört. Kein Mensch hat beschlossen, dieses oder jenes Buch oder dieser oder jener Brief ist Autorität. Das kann ein Mensch nämlich gar nicht beschließen. Es wäre so, als wenn der Steuerzahler beschließt, welches Gesetz des welcher Paragraph des Einkommensteuergesetzes für ihn gültig ist. Falsche Denkweise. Gott ist der König der Könige und er beschließt, was Sache ist. Und was die Menschen nur gemacht haben, ist festzustellen, oh, das ist tatsächlich göttlicher Herkunft. Und die Kriterien dafür will ich jetzt im Folgenden vorstellen. Prophetische bzw. apostolische Herkunft. Man stellte sich die Frage, war der Verfasser ein Prophet oder ein prophetisch begabter Mensch? Wenn jemand ein anerkannter Prophet Gottes war, war es für jedermann klar, dass seine Schriften nicht dem Willen eines Menschen entsprungen waren. Zitat, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. 2. Petrus 1, 21. Das ist auch dasselbe, was in 2. Timotheus 3, 16 und 17 steht, dass der Heilige Geist dieses Wort gegeben hat. Und wir werden uns in einer der späteren Lektionen vielleicht auch noch mit dieser Frage beschäftigen, wie genau ist denn das passiert? Wie hat es denn der Heilige Geist gemacht, dass plötzlich ein Mensch, ein Paulus oder ein Tertius, der ein Schreiber war, hinsetzt, etwas aufschreibt, aber nachher die Bibel von sich behauptet, dass das Gottes Wort ist? Aber wichtig ist, der Heilige Geist, und er ist Gott, hat dafür gesorgt, dass Gottes Gedanken niedergeschrieben werden. Und so hat Gott zu den Vätern durch die Propheten geredet. Hebräer 1, Vers 1. Auch wenn ein Buch durch einen Apostel Jesu Christi geschrieben wurde, dann musste es als kanonisch angenommen werden. Die Bücher mussten also von Propheten oder Aposteln geschrieben sein, beziehungsweise aus deren Umfeld stammen. Hierbei spielt zum Beispiel auch die göttliche Berufung eine wichtige Rolle. Zweites Kriterium, erhebt das Buch den Anspruch, göttliche Autorität zu besitzen. Die Bücher des Kanon enthalten oft die Aussage, so spricht der Herr oder das Wort des Herrn geschah zu mir. Und doch ist das natürlich kein Beweiskriterium, weil auch die Irrlehrer und die falschen Propheten genau so aufgetreten sind. Drittens, historische und dogmatische Zuverlässigkeit. Genau. Ich habe gerade schon überlegt, ob ich das bringe. Lass mich ganz kurz mal die Kriterien runterrasseln. Wir gehen dann im AT nochmal auf die Dinge ein. Und genau deine Frage ist völlig berechtigt, Volker. Vielen Dank dafür. Es ist nicht ganz so einfach. Wir haben eine 5er-Checkliste, machen überall einen Haken dran. Und wenn 5 Haken da sind, dann haben wir es. So ist es leider nicht. Weil du gerade sagst, nicht alle Kriterien müssen erfüllt werden. Er hatte vermutlich das Buch Esther gerade vor Augen. Da ist nämlich nichts mit, so spricht der Herr. So, C. Erstmal die Kriterien durchgehen und dann auf der Seite 3 gehen wir nochmal ins Detail bei der einen oder anderen Frage. War das Buch in Übereinstimmung mit früheren Schriften vereinbar? Zum Beispiel war ein Widerspruch zum ersten Buch Mose nicht akzeptabel. Gott offenbarte nicht alles auf einmal. Vielmehr erweiterte sich das menschliche Wissen über Gott und seinen Plan und Weg mit der Schöpfung fortlaufend. Und doch widerspricht sich Gott nicht. Gottes Wahrheit bleibt immer dieselbe. Neue Informationen dürfen also nur zusätzlich und nicht widersprüchlich sein. Das heißt, wenn in einem späteren Buch irgendwas behauptet wird, was etwas anderes, was klar in 1. Mose oder wo auch immer beschrieben ist, dem widerspricht, dann musste das abgelehnt werden. Aber nicht immer widersprechen sich Dinge, sondern es wird Wissen erweitert. Zu dieser Frage gehört auch die Frage, ob ein Buch überhaupt echt ist, das heißt authentisch ist. Denn es gibt etliche Schriften, wo draufsteht, es ist von Paulus, Aber es war gar nicht von Paulus. Also bloß weil einer den fremden Namen benutzt, das hat noch nicht ausgereicht. Und in dem Themengebiet hat man sich auch damals damit beschäftigt, ist denn das eigentlich auch von der Person geschrieben? So, 52. Die geistliche Kraft eines Buches, der Heilige Geist bestätigt. Hebräer 4,12 steht, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Dadurch konnte ein Buch legitimiert werden. Da fehlt irgendwie, Zum einen wurde dies deutlich in der erbaulichen, lebensverändernden Wirkung der Bücher. Ihr müsstet einfach die Apokryphen mal lesen, um festzustellen, dass nicht alle dieser Bücher lebensverändernd und erquickend sind. Zum anderen brachte der Heilige Geist eine allgemeine Auf- und Annahme der, der Bücher bei Juden bzw. Christengemeinden hervor. Eine weitere Prüfung lag also einfach darin festzustellen, ob das betreffende Buch allgemein akzeptiert wurde. Das heißt, man stellte sich nicht in den Raum und sagte, wir nehmen mal alle Bücher der Welt und überlegen jetzt für alle Bücher der Welt, ob sie vielleicht einen prophetischen Autor haben, apostolischen Autor, ob sie authentisch sind, ob sie im Namen Gottes sprechen oder. Sondern man hat auch geguckt, was ist denn bei den Juden, wenn wir jetzt mal vom Alten Testament reden. Mit welchem Kanon, alttestamentlichen Kanon, hat sich denn der Jude über Jahrhunderte beschäftigt? Und wenn seit Hunderten von Jahren es diese 39 Bücher sind, die wir heute kennen, und plötzlich im 10. Jahrhundert nach Christus jemand sagt, ich hätte da noch ein alttestamentliches Buch, was die Juden überhaupt nicht akzeptieren, dann haben wir gesagt, eigenartig. Sehr eigenartig. Höchstwahrscheinlich gehört es nicht dazu. Und um die Runde abzukürzen, die 39 alttestamentlichen Bücher, sie zählen anders die Hebräer, sie haben auch eine andere Reihenfolge, aber der Inhalt dieser 39 Bücher, die wir heute haben bei uns, ist genau der gleiche, der schon 400 Jahre vor Christus in der hebräischen Kultur existierte. Das heißt, wir benutzen, was das AT anbetrifft, genau die gleichen Bücher, wie es 400 vor Christus der Fall war, oder um es auf den Punkt zu bringen, wie Jesus Christus die Bücher kannte und benutzte. Wenn er in der Synagoge war, sich eine Rolle geben ließ, er wusste, wenn man jetzt mal diesen Zeitsprung machen darf, er wusste 100%, er kriegt keine Apokryphe in die Hand gedrückt. Weil das AT, was sie hatten, ist genau das AT, was wir haben. Bloß anders sortiert. Zweite Chronik ist das letzte Buch im hebräischen Kanon. Teilweise zusammengelegt. Erste, zweite Samuel ist ein Buch bei ihnen. Aber inhaltlich genau das Gleiche. Und das ist dann schon spannend, wenn dann 1545 festgelegt wird, na, da kommen noch ein paar Bücher dazu, die alle nicht in Hebräisch und Aramäisch geschrieben sind, sondern in Griechisch. Also da kommen dann ganz eigenartige Dinge rein. Nochmal die Zusammenfassung, enorm wichtig, Zeile 61. Dieser Sammlung hebräischer, aramäischer und griechischer Schriften wurde nicht von Menschen Heiligkeit und Autorität verliehen. Das kann ein Mensch nicht machen. Wie soll ein Unreiner etwas rein machen? Die Kanonisierung macht sie nicht zu heiliger Schrift, sondern weil sie heilige Schriften sind, wurden sie als zum Kanon zugehörig erkannt. Die Kanonisierung stellt also nur seine schon vorhandene, ja von Gott gegebene Autorität fest. Und im Alten Testament, NT ist ganz kurz, ich glaube eine Seite. Ja, gefühlt eine Seite. Ich will jetzt versuchen nochmal im Hinblick auf das AT die ein oder andere Sache mit euch zu besprechen. Und ich werde euch nicht 100% zufriedenstellen. Also ihr könnt mir 10 kritische Rückfragen stellen, von denen ich die Hälfte beantworten kann und bei den anderen sagen muss, keine Ahnung. Weil es ist ein riesenkomplexes Thema. Ihr könnt wirklich ganz viel Literatur auch dazu lesen. Und ich habe versucht, es so zusammenzudampfen, dass wir ein bisschen kapieren, wie das Schiff gefahren ist. Und werde dann auf die 2, 3 Punkte hinweisen, die mich am meisten überzeugen. Wenn ihr möchtet, ihr findet hier in der Fußnote 4 auf der Seite 3 eine Buchempfehlung. Es ist meines Erachtens ein sehr gutes, gut verständliches Buch, kompakt genug und doch ausführlich genug, um weiterführend hilfreich zu sein. Von Glashauer, so entstand die Bibel. Meines Wissens gibt es das aber allerdings nicht mehr. Also ich habe es zumindest nicht mehr im Verlag, der es herausgegeben hat, damals gefunden. Diejenigen, die sich die CD von Matthias Fröhlich besorgt haben, der war doch vor einem Jahr ungefähr hier, es könnte sein, dass es da drauf ist. weil es von der christlichen Literaturverbreitung rausgegeben ist, dieses Buch. Und wir haben hier damals alles auf die CD gebrannt, was Krieg zu bekommen war. Vielleicht ist es da drauf, aber nur für antiquarisch, oder könnt ihr euch auch das Buch bei mir mal leihen, wenn ihr in die Details mehr reingehen wollt. Um im Überblick zu bleiben, möchte ich den nächsten Abschnitt gliedern, dass wir uns ganz kurz Gedanken machen über die anerkannten Bücher. Was lässt sich dazu sagen? Dann gehen wir nochmal auf die Apokryphen ein. Nach dem Motto, was spricht denn gegen die Apokryphen? Wie es genau gelaufen ist, dass diese 39 Bücher dazugehören, lässt sich heute nicht mehr ganz nachvollziehen. Müssen wir einfach feststellen, ist schon ein bisschen lange her. Fest steht, dass schon sehr früh der Pentateuch, Penta, 5, Teuch, Rollen, also die 5 Bücher, Mose, gleich die, gleich das Gesetz. Was kommt auf diese Linie in Zeile 70? Pentateuch nennt man noch Tora, genau, oder Tora heißt Gesetz. Diese Begriffe sind austauschbar, ja. Ich habe in der Tora gelesen, ich habe im Gesetz gelesen, ich habe im Pentateuch gelesen, ich habe in den 5 Büchern Mose gelesen. Das ist nichts anderes als Schaumschlägerei. Man kann viele Wörter für den gleichen Inhalt benutzen. Beziehungsweise die Juden würden natürlich immer Tora sagen und wir Deutschen sagen 5 Bücher Mose, weil wir das so von unserem Umgang mit den Büchern gewohnt sind. Fest steht, dass dieser Pentateuch, diese 5 Bücher Mose, schon als autoritatives Wort Gottes sehr früh bekannt war. In den Büchern der Propheten finden wir immer wieder den Anspruch bezeugt, von Gott eingegebenes Wort zu sein, und als solches wurden sie dann auch anerkannt. Eines der Kriterien war ja, es muss prophetisch sein, okay? Also ihr müsst jetzt ein bisschen das, was hier steht, ab Seite 3, müsst ihr vergleichen mit den Kriterien, die wir vorher allgemein erwähnt hatten. Und ein Autor sagt, dass wir im Grunde genommen im Alten Testament ausschließlich prophetische Bücher finden. Erst die 5 Bücher Moses, der ein Prophet war, haben wir gelesen. Dann die Bücher der frühen und späteren Propheten, die vermutlich von Josua, Samuel, Jeremia und Esra geschrieben wurden. Und dann weiter Jesaja, Jeremia, Hesekiel und die 12 kleineren Propheten. Und dann gibt es noch eine Gruppe der Schriften. Die hebräische Bibel ist in 3 Teile eingeteilt. Tora, Propheten und Schriften, die Ketuvim. Und diese Ketuvim oder diese Schriften, die sind aber auch prophetisch, auch wenn sie nicht immer von Männern, die von Beruf Prophet waren, geschrieben wurden. Zum Beispiel David und Salomo oder der politische Funktionär Daniel. Daniels Beruf war nicht Prophet zu sein. Der hat 80 Jahre in Babylon oder der nachfolgenden Nation gedient. Aber er war eigentlich nicht Prophet, auch wenn wir ihn als Prophet vor Augen haben. Eigentlich war er so ein Behördenmensch. Großzügig ausgedrückt. Manchmal war die Berufung eines Propheten nicht sofort deutlich zu erkennen oder man war sich nicht sicher, wer der Verfasser eines Buches war. Dann musste ein weiteres Kriterium herangezogen werden, nämlich das der göttlichen Autorität. Aber auch die göttliche Autorität ist nicht immer leicht zu erkennen. Einige apokryphe Bücher wurden wieder verworfen, obwohl sie behaupteten, göttliche Autorität zu besitzen. Andere hingegen stellten diesen Anspruch gar nicht und wurden doch als zum Kanon gehörig anerkannt. Zum Beispiel enthält das Buch Esther noch nicht einmal den Namen Gottes. Aber was wir im Buch Esther finden, ist eine Demonstration von Gottes bewahrendem Handeln und seinem Weg und seinem Plan und seinem Vorhaben mit diesem Volk. Das kommt alles darin so deutlich zum Ausdruck, dass man gesagt hat, natürlich gehört das mit in die Bibel oder mit in das Alte Testament. Und trotzdem, Zeile 92, trotz aller Überlegungen dieses Hin und Hers, gab es unter der jüdischen Bevölkerung einige Verwirrung über den Kanon. Hin und wieder kamen jüdische Anführer zusammen, um unter anderem dieses Thema des Kanons zu besprechen. Eines dieser Treffen fand gegen Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus in Jamnia statt. Man ist sich heute leider nicht mehr so ganz sicher, worüber die wirklich gesprochen haben. Es gibt halt keinen Videofilm und auch kein Protokoll. Das ist wie bei unseren Gemeindestunden, da will auch niemand ein Protokoll schreiben. Vielleicht war das damals genauso. Wir wissen es einfach nicht mehr. Ist 2000 Jahre her oder 1900 Jahre her. Aber die Forscher, die dann an die Stelle rangehen und versuchen herauszufinden, was haben die gemacht, sie stimmen auf jeden Fall darin überein, dass hier nicht festgelegt wurde, welche Bücher in das Alte Testament gehören, sondern man hat festgestellt, welche Bücher allgemein anerkannt sind seit Generationen im Gottesdienst oder im Unterricht. Man hat sich darüber unterhalten, welche Bücher ohnehin schon anerkannt sind von allen. Warum betonen wir das? Viele Leute behaupten hinsichtlich der Kanonbildung Bescheid zu wissen und sagen dann zum Beispiel, ja, damals kamen die führenden Leute in einem Konzil zusammen und haben dann bestimmt, welche Bücher ihnen am meisten halfen, und dann zwangen sie ihre Anhänger, sie zu akzeptieren. Josh McDowell, dem einen oder anderen bekannt, scherzt, man könnte mit dieser Meinung gar nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Obwohl Entfernung für einige Leute im Zeitalter der Raumfahrt kein Problem mehr darstellt. Ich finde den Witz gut. Habt ihr den verstanden? Ich musste auch zweimal lesen, bis ich den Witz verstanden habe. Aber ich fand den gut. Deswegen musste ich ihn abschreiben. Also, nein, es stimmt nicht. In Gambia wurde nicht festgelegt, was zur Bibel gehört. Das ist falsch. Aber das denken die Leute draußen. Weil sie immer Religion als etwas Menschgemachtes sehen. Und sie haben ja leider nicht Unrecht. Wie viele religiöse Einrichtungen oder Gruppierungen gibt es, die menschgemacht sind? Aber das Christentum oder in dem Fall auch das Judentum sind anders. Bereits die Septuaginta, die im 3. Jahrhundert vor Christus entstand, enthält alle Bücher unseres AT. Also brauchte ich Jamnia im 1. Jahrhundert nach Christus nicht. Sie haben nur festgestellt, was schon seit 400 Jahren festlag. Haben gesagt, Mensch, das sind doch die Bücher, die schon an die alle geglaubt haben, dass das Wort Gottes ist. Der jüdische Geschichtsschreiber, ich bin jetzt in Zeile 107, der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, 1. Jahrhundert nach Christus, berichtet, man kann die Schriften nicht zum Gegenstand der Diskussion machen. Denn man billigt unter uns nur, was die Propheten vor vielen Jahrhunderten geschrieben haben, die gelehrt wurden durch die Inspiration Gottes. Und er hat auch eine Liste aufgestellt, welche Bücher zum hebräischen Kanon dazugehören. Und er hat auch keine einzige Apokryphe in seiner Liste enthalten. So viel zur Geschichte, so viel zum außerbiblischen Zeugnis. Aber was ist denn dann mit den Apokryphen? Nochmal zur Wiederholung, das hatten wir ja jetzt schon mehrfach gesagt, und trotzdem 114, außer den 39 Büchern unserer Zählung, existierten noch weitere Bücher, die aus einer Zeit stammen, in der der Kanon des Alten Testamentes schon gebildet war. Wann war das spätestens? Wann war der Kanon des Alten Testamentes spätestens gebildet? Ich habe die Zahl nicht verstanden. Spätestens dort war es offensichtlich gebildet. Denn in der Septuaginta sind die 39 Bücher drin. Jetzt nochmal ganz kurz, was ist denn diese Septuaginta? Laut?
Die griechische Bibel.
Okay, richtig. Noch ein bisschen konkreter. Ist der Römerbrief schon enthalten oder noch nicht? Nicht, weil? Warum? Erstens war er noch nicht geschrieben. Und zweitens? Es ist die Übersetzung des hebräischen Alten Testamentes ins Griechische. Weil die Hebräer nicht mehr Hebräisch konnten. Einer der Gründe. Und weil halt mehr Leute dieses Werk lesen wollten und nicht nur die, die Hebräisch können. Also, irgendwann ist natürlich spannend, ja? Du hast eine Übersetzung und du weißt, wann die geschrieben wurde, musst nur noch reingucken, was ist da drin, und sagst, okay, 300 vor Christus gehörte offensichtlich das zu den Büchern, die die Juden anerkannt hatten. Das ist wie so eine Liste mit Stempel. Cool. Also die Kanonbildung war spätestens im 3. Jahrhundert vor Christus abgeschlossen, aus menschlicher Sicht. Diese Apokryphen, von denen manche gerne wünschten, dass sie doch dazu gehören, wurden aber in den beiden Jahrhunderten vor Christus oder im 1. Jahrhundert nach Christus geschrieben. Also nach der Septuaginta. Das ist so ein schöner Einschnitt. Der Kirchenvater Origenes gab ihnen die Bezeichnung Apokryphe, um damit auszudrücken, dass diese Bücher nicht zur Lesung im Gottesdienst vorgesehen waren. Damals hatte ja nicht jeder eine eigene Bibel, sondern wurde ja vorgelesen. Also musste auch klar sein, was da vorgelesen werden. Der Kirchenvater Hieronymus machte die Bezeichnung dann später populär und so wird sie halt auch heute im Protestantismus verwendet. Die Apokryphen wurden nie in den hebräischen Kanon aufgenommen, weswegen wir sie auch nicht in der ursprünglichen Septuaginta finden. Ja, das ist alles Wiederholung. Ich gebe euch jetzt Argumente. Irgendjemand sagt euch, naja, wer hat denn das festgelegt? Der Heilige Geist bestimmt, was in der Bibel drin ist und was nicht. Das ist sein Wort, nicht das Wort von Menschen. Zweiter Ansatz, naja, wie kannst du denn behaupten, dass diese Bücher da nicht reingehören? Brauche ich nicht behaupten, man muss einfach nur gucken, was denn im Judentum, im Volk Gottes anerkannt war. Und da war schon spätestens im 3. Jahrhundert vor Christus ein Schlussstrich gezogen worden und all die Bücher, von denen wir jetzt reden, sind erst in der Zeitachse danach geschrieben worden. Das ist der Punkt. Die Apokryphen, wie sie die katholische Kirche zum Alten Testament zählt, werden von Hebräern und von den Juden nicht anerkannt. Sie gehörten damals schon nicht dazu. Qumran, das ist jetzt nur für die Freaks unter euch, da sind viele Handschriften, Rollen und biblische Texte gefunden worden. Und da hat man auch einzelne Handschriften von apokryphen Büchern gefunden. Handschrift ist meistens nicht das Ganze, sondern nur Teile davon. Aber die Güte dieser Handschrift war schrecklich. Und die Aufbewahrung zeigte auch, dass diese Gruppe in Qumran, manche denken, dass es eine Sekte war, dass diese Gruppe in Qumran diesen Texten keine große Wertschätzung zukommen ließ. Also meine eigene Bibel ist in Leder eingehüllt. Ja, meine richtige Bibel. Ja, und dann habe ich noch ein paar John Grisham Paperbacks. Naja, da ist ein Kaffeefleck drauf, die stehen irgendwo oben im Regal. Und so ähnlich haben die Qumraner oder die Essener, die in Qumran gewohnt haben und gelebt haben und sich zurückgezogen haben von der ganzen Welt, weil sie gerechnet haben, bald kommt der Messias wieder und alles andere ist uns eigentlich völlig egal. Dass die Leute haben gesagt, ach, okay, dann haben wir noch ein paar Handschriften, pack sie mal da drüben in die Ecke und mal sehen, was wir damit anstellen. Sie haben diesen Schriften keine Wertschätzung erteilt. Die Qumraner entscheiden nicht darüber, was zur Bibel gehört, bloß wir merken, auch damals hat man die Apokryphen nicht so ernst genommen, wie man das heute gerne hätte. Also Zeile 124 kommt das Wort Handschriften rein, falls ihr das noch nicht notiert habt. Auch interessant, 128, keines der apokryphen Bücher, die die katholische Kirche anerkennt, bezeichnet sich selbst als göttlich inspiriert, legitimiert oder prophetisch. An keiner Stelle der Apokryphen, siehe Fußnote 7, finden wir Aussagen wie, so spricht der Herr sprach oder ähnliches. Keiner der Autoren behauptet, göttliche Offenbarung empfangen zu haben oder im Auftrag Gottes zu schreiben. Im Grunde genommen tun wir dem Text etwas an, was er selbst gar nicht will. Wäre so, als wenn ihr mein Skript plötzlich als der Bibel zugehörig bezeichnen würdet. Ja? Größtenteils wurden diese Bücher in griechischer Sprache verfasst. Sie unterscheiden sich in grotesker Weise von den kanonischen Büchern durch ihre Lehre, ihre Art und ihren Inhalt. Dazu kommen wir gleich. Und auch die meisten Kirchenväter in den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche haben diese Bücher verworfen. Augustin hat sie dem Alten Testament zwar zugeordnet, hat sie aber nicht als so autoritativ angesehen. Aber die anderen Kirchenväter haben es verworfen. Hieronymus, der die Vulgata angefertigt hat, diese lateinische Übersetzung der Bibel, hat sie auch nicht mit übernommen. In der ursprünglichen Vulgata sind sie also nicht enthalten. Und als Martin Luther die Bibel in die deutsche Sprache übersetzte, hielt er sich strikt an den hebräischen Kanon. Deshalb setzte er die Apokryphen zwischen das AT und das NT und bemerkte, das sind Bücher, so der Heiligen Schrift nicht gleichgehalten und doch nützlich und gut zu lesen sind. Und noch heute sind sie in einigen Ausgaben der Lutherbibel enthalten. Das Spannende ist, dass die Bedeutung der Apokryphen in der Lehre der römisch-katholischen Kirche begründet ist und nicht andersherum. Versteht ihr die Überschrift? Also ich mag solche Sprache, aber ich merke manchmal, dass dadurch die Sachen komplizierter machen. Meine Gemeinde, unsere Gemeinde, eure Gemeinden, wir müssen doch unsere Legitimation aus der Schrift ziehen. Weil die Schrift muss uns sagen, was wir tun sollen, was unsere Aufgaben als Gemeinde oder als Christen sind, wie wir uns organisieren, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen. Eigentlich muss doch die Schrift uns definieren. Und nicht wir sagen, wir nehmen mal das Buch und das Buch und das Buch. Mein Lieblingsbuch nehme ich mal hier. Das steht unter Verschluss, weil es kein christliches Buch ist. Ich liebe dieses Buch. Angriff ist die schlechteste Verteidigung. Der Weg zur kooperativen Konfliktbewältigung. Ich wäre froh, wenn man das wirklich wie bei Matrix in meinen Kopf reinladen könnte. Ich finde es gut, das Buch. Aber es ist weltlich. Und wenn ich jetzt sage, das machen wir jetzt zur Bibel. An alle verteilen, jeder muss das lesen und dann machen wir vielleicht noch einen Test. Ich weiß nicht, haben die vielleicht einen Test? Ein kleiner Konfliktleitfaden. Okay, den machen wir dann durch. Nee, so läuft das Spiel nicht. Weil dann hast du ja sofort Millionen von Möglichkeiten, wie Gemeinde aussehen soll. Und genau so läuft es ja auch in der Praxis. Was ich mit der Überschrift sagen will, ist, nicht die Apokryphen erklären das Handeln der katholischen Kirche für richtig, sondern die katholische Kirche sagt, wir müssen diese Bücher für richtig erklären, damit ihre Lehre wieder richtig wird. Ich bringe ein paar Beispiele. Die katholische Kirche hat eine ganz andere Stellung eingenommen. Aus den Apokryphen leitete sie zum Teil ihre Sakramentslehre und andere Lehren ab. Gemeint sind ihre Lehren wie die vom Fegefeuer, in das meines Wissens alle Gläubigen kommen. Ich bin nicht 100% sicher. Von der Gerechtigkeit durch gute Werke. Da erinnern wir uns an Freund Luther, der gemerkt hat, nein, sola gratia, nur durch Gnade kann ich gerecht werden, nicht durch Werke. Oder die ganze Geschichte mit den Messen, die ja auch eine größere Bedeutung in der katholischen Kirche haben als bei uns der Gottesdienst. Wir finden in den Apokryphen zum Beispiel die Aussage, dass Erlösung ohne Jesus und göttliche Vergebung möglich ist. Im Buch Weisheit Kapitel 10, 2. Dass der Zweck die Mittel heiligt, Judith 12 und weiter. Exorzismus wird dort beschrieben, abergläubische Praktiken werden erlaubt, Tobias 6, Verse 7 bis 8. Dass man durch gute Werke errettet würde, Tobias 12, 9. Nochmal das Fegefeuer, was schon oben stand, oder Geld aus Sühneopfer, dass das auch für Tote eingesetzt werden könnte, um ihnen etwas zu bewirken, 2. Makkabäer 7 und 12, Kapitel 12. Oder dass das Gebet für Verstorbene gut und heilsam ist. Das ist uns ja völlig fremd im evangelikalen Bereich. Im Protestantismus beten wir für die Hinterbliebenen, dass sie von Gott getröstet werden, vielleicht sogar das ewige Leben bekommen, aber wir beten nicht für den, der verstorben ist. In der katholischen Kirche ein ganz anderes, aufgrund dieser apokryphen Stellen. Heiligenverehrung, ebenfalls 2. Makkabäer, Genugtuung, Tobit 4 und der freie Wille im Buch Sirach. Vergleicht man diese Lehre mit ihrer Wichtigkeit für den Bestand und das Wesen der römisch-katholischen Kirche, so lässt sich leicht erkennen, dass die Apokryphen nicht aufgegeben werden konnten. Im Konzil zu Trient 1546 war es, ich habe vorhin 45 gesagt, wurden die Apokryphen als kanonisch erklärt, wobei auch hier kircheninterne Kritiker überstimmt und zum Schweigen gebracht wurden. Noch heute sind sie völlig unauffällig zwischen die echten Bücher des Alten Testamentes gereiht. Jeder Priester muss schwören, an die göttliche Inspiration dieses katholischen Kanons zu glauben.
Aber es heißt doch, dass die ja alle, wenn sie ihre Bibel kennen, sehen müssen, dass sich die einzelnen Bücher der Bibel oder die Bibel insgesamt dann dauernd widerspricht.
Ja.
Ich kenne die Bücher nicht, aber das, was ich hier lese, das widerspricht sich ja mit dem, was ich kenne, auch aus meiner Bibel.
Richtig.
Dann frage ich mich, wozu das Ganze? Also haben die nichts Besseres zu tun? Oder? Also, weißt du, ich verstehe dann den Sinn nicht. Also, den Sinn ihres Glaubens. Wenn doch jeder machen kann, was er will. Und
also, ich glaube, dass man das in der katholischen Kirche gerade nicht kann, tun, was man will.
Nee, aber es widerspricht sich doch. Also,
Judith, ich tue es dir an, weil ich glaube, da dein Eindruck wolltest direkt reagieren, aber ich gebe dir mal das Mikrofon für unsere Freunde, die weltweit diese MP3s hören.
Ich komme aus einer katholischen Gegend, bin aber freikirchlich aufgewachsen. Ich denke, wir müssen einfach sehen, bis in die 50er Jahre hinein durften die Katholiken nicht die Bibel lesen. Das war eine ganz schwere Sünde. Und erst im Laufe der letzten Jahre durften sie die Bibel selbst, oder haben sie sich darüber hinweggesetzt, die Bibel selbst lesen. Und von daher ist viel Kritik auch in diesem Bereich die Kirche von unten, dass sie sich gegen viele Lehren der katholischen Kirche auflehnen. Einfach Menschen, die festgestellt haben, das stimmt doch einfach nicht. Aber ich denke einfach, sie sind derart stark in ihrer Kirche verwachsen, dass sie also ganz schwer diesen Schritt finden, aus der katholischen Kirche als Christen auszusteigen und irgendwo anders in eine Freikirche zu gehen. Oder sie sagen, wir sehen das als Missionsauftrag, dagegen zu arbeiten. Ich denke, das ist zumindest das, was ich im katholischen Bereich mitbekommen habe.
Das ist einer der Gründe, warum viele bibeltreue Lehrer, Verkündiger, Prediger Wert darauf legen, dass ihr eure Bibel mit in den Gottesdienst nehmt. Was für euch eine Erhöhung des Gepäcks ist, ja, hat eigentlich seinen gedanklichen Ursprung drin, prüfe das, was verkündet wird. Sei nicht so verständlich faul, sondern wenn dann Vers zitiert wird, am besten auch nur ein Vers, dann schlage ihn auf, lese die 5 Verse davor, und die Zahl 5 ist eine Variable, die 5 Verse danach, und versuche parallel herauszufinden, ob die Lehraussage, die dort vorne aus angeblich diesem Vers gezogen wird, ob das überhaupt die Aussage ist, die in diesem Text auch steht. Ja, man kann vermutlich, das ist meine freche Behauptung, vielleicht gibt es 2 Fälle, wo es nicht stimmt, aber ich behaupte, ich kann alles lehren aus der Bibel. Mit der Methode, hier und da mal schnell was rauszupicken. Ja. Das heißt, die Tatsache, dass jemand eine Bibel zitiert, die Tatsache, dass sich jemand Christ nennt, ja, sogar die Tatsache, dass man zu einer bibeltreuen Gemeinde gehört, heißt nichts. Sorry. Ihr könnt es gerne anders glauben, aber dann kriegt ihr von mir das Adjektiv naiv. Wir müssen prüfen. Und die Bibel hat auch ein wunderbares Ereignis in der Apostelgeschichte, wo gelehrt wird, und zwar von einem Apostel. Und was machen die Leute dort? In Beröa. Diese waren edler als die anderen, indem sie alles prüften, was sie hörten, gegen das, was in der Schrift stand. Und das war in dem Fall das Alte Testament. Also diese Sache, die wir vorhin gesagt haben, es kann nicht später etwas geben, was dem Vorigen definitiv widerspricht. Und genauso sind die rangegangen, und die Bibel sagt einfach nur, die sind edel gewesen. Dass sie die Lehre des Apostels, ich weiß gar nicht, war das Petrus oder Paulus, also die Lehre des Apostels geprüft haben an der göttlichen Offenbarung, die sie bis dahin hatten. Das bezeichnet die Bibel als edel. Und das wünsche ich mir, dass meine Leute in meiner Gemeinde und dass ihr in euren Gemeinden auch zu solchen Edelleuten werdet. Edelmann und Edelfrau ist ja ein alter Begriff. Indem wir tatsächlich sagen, klingt gut, aber steht das auch in der Schrift? Und wenn ich die Schrift gar nicht lesen darf oder es nie gewohnt bin, ich die Schrift auch nicht kenne, weil ich halt immer nur meinen ersten Johannesbrief lese, weil da so viel über Liebe steht. Ich aber die schwierigeren Teile, und Petrus sagt das, dass Paulus kompliziert ist, dass er so kompliziert schreibt, dass die Ungläubigen das verdrehen und verwursteln. Also Paulus und Petrus gibt zu, die Bibel ist an manchen Stellen kompliziert. Aber auch da müssen wir uns ranwagen, weil nur dann wir mündige Christen werden. Der Hebräerbriefschreiber verteilt Ohrfeigen eine nach der anderen. Ihr solltet der Zeit nach Lehrer sein, schreibt er. Und ihr habt aber nötig, dass man euch wieder Milch gibt. Hallo Babys, pennt gerade wieder. Ja, also die Bibel oder jeder Lehrer in der Bibel geht davon aus, dass Christen wachsen und dass sie prüfen. Aber das will die Christenheit nicht. Ihr natürlich schon, weil ihr kommt aus der Gemeindebibelschule, schon mal die richtige Richtung. Wunderbar. Weiter im Kontext, Herr Predank. Also, ja, die katholische Kirche hat ihre Lehren, aber damit stehen sie auch nicht ganz alleine. Ich sage mal, wir können die Zeugen Jehovas nehmen, wir könnten die Siebten-Tags-Adventisten nehmen oder die Kirche der Heiligen, die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, so heißen sie, glaube ich, komplett, oder. Also, alle haben sie irgendwelche falschen Lehren und ich fürchte, da können wir uns auch nicht ausschließen. Einzige Methode ist, kennet eure Schrift und prüfet alles, das Gute aber behaltet. So, 6 Minuten für 1,5 Seiten, das schaffen wir ja locker. 167, weder Christus noch irgendein Schreiber des Neuen Testamentes zitieren aus den Apokryphen. Geschweige denn, dass sie sich auf sie als göttliche Offenbarung berufen. Und selbst das ist unter den katholischen Autoren unumstritten. Das ist auch faszinierend. Also wenn Jesus sich zu was stellt, dann sage ich, wow, dann bin ich ganz sicher, dass das okay ist. Ja? Aber Jesus hat sich nie auf eine apokryphe Schrift bezogen oder es als göttliche Offenbarung bezeichnet. Unser Herr Jesus kannte und benutzte dasselbe Alte Testament wie wir Protestanten heute. Und das ist auch nochmal spannend. Die Schriftgelehrten und er waren oft in Diskussionen um die Schrift verwickelt, aber niemals hinsichtlich ihres Umfanges. Ja, wann waren die alttestamentlichen Apokryphen verfasst worden? Wann war nochmal der Zeitraum? Wann war die Septuaginta? Drittes Jahrhundert vor Christus, genau. Und wann sind die alttestamentlichen Apokryphen verfasst worden? Danach. Zweites und erstes Jahrhundert vor und erstes Jahrhundert nach Christus, genau. Also, die meisten Sachen davon waren geschrieben, als Jesus da war. Und er streitet sich nicht mit den Schriftgelehrten. Ihr aber mit eurem Zehnten habt ihr nicht im zweiten Makkabäer gelesen? Und dann sagen die, Makkabäer gehört nicht dazu. Und er, doch, natürlich gehört das dazu. Na, hast du nicht Baruch gelesen? Den Streit gibt's nicht. Die streiten sich oft um die Schrift. Hat Mose euch nicht geboten und so weiter und so fort. Aber solche Diskussionen gibt es nicht. Wir merken, Das ist erst sehr viel später hinzugekommen, dieses Problem. Jesus anerkannte und las das Buch, das die Synagoge besaß und auch las. Also las er nie aus den Apokryphen. Und wenn ihr dachtet, das war schwer, dann ist es beim Neuen Testament noch schwerer. Zeile 176. Schwieriger als beim jüdischen oder hebräischen Kanon ist die Anerkennung des neutestamentlichen Kanons. Auch hier war wieder festzustellen, ist es inspiriert von Gott? Und den entscheidenden Test, den man angelegt hatte, war die sogenannte Apostolizität. Das heißt nichts anderes als, wurde es geschrieben von einem Apostel oder stammen die Informationen aus dem Umfeld eines Apostels? Denn nach der neutestamentlichen Sicht war die Gemeinde aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten. Epheser 2,20. Und wenn man dann wieder geschichtlich versucht herauszufinden, wo gibt es denn Listen oder Verzeichnisse von neutestamentlichen Büchern, dann finden wir im Jahr 367 die erste Liste, wo genau die Bücher, die 27 Bücher drinstehen, die wir auch in unserem Neuen Testament haben. Merkt euch die Zahl, weil wir werden gleich wieder von zwei Konzilien reden, die finden später statt. Das heißt, wieder hat nicht irgendein Mensch definiert, was dazugehört, sondern es war schon vorher klar. Wieder wird den einzelnen Schriften keine Autorität verliehen, sondern nur ihre Autorität anerkannt. Doch finden sich diesmal die Schriften nicht nur an einem Ort, wie beim Alten Testament im Tempel. Das müssen wir vor Augen haben. Natürlich hatten die Juden immer ihre Schriften zusammen. Neutestament funktioniert anders. Es war ja nicht mehr ein Volk, das Gott erwählt hatte, sondern die waren ja tatsächlich überall. Paulus als Missionar schickte Briefe nach Korinth und nicht nach Jerusalem. Und es gab nicht dieses nette Feld CC wie in der E-Mail. Alles, was ich als Apostel schreibe, geht gleichzeitig ans Zentralarchiv. Jede Zeitung, die in Deutschland produziert wird, muss ein Musterexemplar in die deutsche Bibliothek abliefern. Cool. Ja, sowas gab es damals nicht, sondern der hat einfach seinen Brief geschrieben. Die Briefe wurden kopiert und wieder kopiert und wieder kopiert. Das heißt, sie waren irgendwo verstreut in der Welt. Und es hat natürlich eine Zeit gedauert, bis man das dann alles zusammengetragen hatte. Im ersten Jahrhundert dürfte wohl kaum eine Gemeinde im Besitz aller neutestamentlichen Bücher gewesen sein. Jede Gemeinde akzeptierte oder verwarf Bücher, entsprechend ihres Gutachterausschusses. Mensch, Volker, können wir froh sein, dass wir den Job nicht mal machen müssen. Ne? Über die meisten neutestamentlichen Bücher schien weltweit bald Übereinstimmung zu herrschen. 7 Bücher wurden länger diskutiert, der Hebräerbrief, weil kein Autor drin steht, Jakobus, weil er angeblich im Widerspruch zu den Paulusbriefen steht, also gerade Römer 4, 2. Petrus, weil es einen stilistischen Unterschied zum ersten Brief gibt. 2. und 3. Johannes sind kurze Briefe, die nur Gemeinden im Westen bekannt waren. Judasbrief und die Offenbarung, weil sie sich stilistisch von den anderen 3 Johannesbüchern unterschied. Oder den Johannesbriefen. Und auch war auch nur im Westen bekannt. Also gab es zeitweise unterschiedliche Beurteilungen. Aber es zeigt auch wieder, dass die Gemeinden eigenständig beurteilt haben. Der Heilige Geist wirkte durch die Gemeinden, sodass wir den Kanon, wie er auf den Konzilien von Hippo 393 nach Christus und Karthago 397 angenommen wurde, mit fester Gewissheit als göttliche Autorität betrachten. Seit dieser Zeit gibt es keine ernste Infragestellung der 27 akzeptierten Bücher, weder durch die römischen Katholiken noch durch die Protestanten. Und auch hier in den ersten Jahrhunderten entstanden auch Schriften, die neben den als apostolisch bekannten Büchern gelesen wurden. Diese Apokryphen des NT wurden nie in den Kanon aufgenommen. Beispiele sind der Brief des Pseudo-Barnabas, der Hirte von Hermas, der Brief an die Laodicea, das Hebräer-Evangelium, die 7 Briefe des Ignatius und die Akten oder Taten des Paulus und der Thekla. Thekla war für mich immer eine Spinne. Es handelt sich bei diesen und weiteren Schriften um sektiererische Um- oder Nachbildungen kanonischer Schriften oder um kirchliche Legenden über das Leben des Herrn Jesu und der Apostel. Wir sind auf der Zielgeraden, ihr Lieben. Die Bibel, bestehend aus Alten Testament und Neuen Testament, ist eine abgeschlossene Offenbarung Gottes. Für die Gemeinde Gottes auf Erden gibt es bis zur Wiederkunft des Herrn keine weitere Offenbarung. Der Kanon, wie er uns vorliegt, ist vollständig und korrekt. Und wir dürfen Gott dankbar sein, dass wir diese Offenbarung in den Händen halten dürfen. Das haben wir übrigens einigen Menschen in kommunistischen Ländern enorm voraus. Ja, die Tatsache, dass ich meine Bibel vergessen habe und hier in den Schrank greife, mir eine neue Bibel nehme, ja, oder im Bücherladen mir 10 Bibeln kaufen kann, Naja, versucht das mal in China. Geht in den Laden, ich hätte gerne eine Bibel auf Chinesisch natürlich. Vermutlich greift er zum Telefon. Um dann, wie auch immer die Polizei dort holt, zu holen, die dich dann erstmal einbuchten. Und ob du jemals an der Oberfläche wieder erscheinst oder als sogenannter freiwilliger Spender von Organen kurz vor deiner Hinrichtung nochmal geehrt wirst dafür, dass du deine Organe zur Verfügung stellst, damit du endlich in deinem Leben was Gutes tust für die Menschheit. Da können wir einfach stolz und nicht stolz sein, froh sein und dankbar, dass wir diese gut behütete Offenbarung Gottes Person in den Händen halten. Und es gibt einen weisen Mann, der sich vorgenommen hat, diese Offenbarung zu erforschen, zu tun und zu lehren. Wie heißt dieser Mensch? Ezra, genau. Zeile 221, könnt ihr das Wort Ezra eintragen. Das war das Kennzeichen, das war sein Lebensmotto, zu forschen, zu tun und zu lehren. Und wir haben mehr schriftliche Offenbarung von Gott als er. Und meine Frage ist, wollen wir es ihm nachmachen? Also wir haben eigentlich nur 12 Apostel, dann gibt es noch verschiedenste Rechenweisen, um mit Matthias und Paulus klarzukommen. Aber eigentlich ist die Apostolizität nicht mehr möglich, weil es müsste ja ein Apostel wieder auferstehen. Er kann nicht einen neuen Apostel schicken.
Aber es gibt doch auch Gerüchte darum, dass ein weiterer Johannesbrief bei der römischen katholischen Kirche in der Bibel fehlt. Was wäre denn, wenn der jetzt veröffentlicht wird und man jetzt den überprüfen würde und sagen könnte, okay, er bestimmt mit der Bibel, was Gott uns lehrt, überein.
Gut, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Da kommt ein neuer Mensch. Ja. Weil er kein Apostel wäre.
Also Paulus war auch mit Jesus zusammen. Jesus ist ihm auch nur erschienen. Er hat ein Zeichen des Apostels vollbracht. Warum soll er heute nicht mehr gehen? Also nicht, dass ich jetzt einen in der Hinterhand habe. Nein, nur einfach sozusagen wahrscheinlich, es geht nicht mehr. Da frage ich mich ehrlich, warum nicht? Das ist ein bisschen der Dienstwert und so weiter, aber warum es per Definition nicht gehen sollte. Das müsste sich dann einer sehr eingeschränkten Definition des Apostels festmachen, wobei es der andere keine Verhaltung spielen kann, oder?
Gut, also es sind ja Apostel Jesu Christi. So, und jetzt lesen wir Hebräer 1. Nachdem Gott zu den Vätern gesprochen hat, hat er zum Ende der Zeit gesprochen in seinem Sohn. Müssen wir genau aufschlagen, was da steht. Das wird grundsätzlich einfach genommen, dass man sagt, okay, wir hatten die Offenbarung des Alten Testamentes, hauptsächlich Propheten. Und jetzt redet noch einmal durch Jesus Christus und seine Apostel. Und dann ist aber auch Schluss. Jesus betet Johannes 17 für seine Jünger, und da sind tatsächlich erstmal die 11 gemeint, bis auf Judas Iskariot, dass sie größere Werke vollbringen werden als er selbst. Und damit ist nicht gesagt, dass er größere Wunder tun, sondern dass durch das, was sie tun werden, tatsächlich Gemeinde viel größer entstehen wird, als das, was Jesus jemals bewirken konnte. So, von daher hängt eigentlich sehr viel an diesen 11 Leuten. Und jetzt haben wir noch das Problem, dass zwar Matthias nachgewählt wurde als 12. Apostel. Und die Zahl 12 ist halt nicht einfach nur eine Zufallszahl, sondern sie hat schon eine Bedeutung, weil auch 12 Stämme da waren. Also die Zahl 12 hat schon eine Abgeschlossenheit. Und nirgendwo im Neuen Testament wird aber Matthias wirklich als der 12. Apostel wahrgenommen. Und dann kommt als der Apostel der letzten Stunde Paulus hinzu. Aber dann ist auch Fini. Also sag mir andersrum. Ansgar, hast du eine Bibelstelle, wo steht, alles, was nach dem Jahr 100 verfasst wird, ist garantiert falsch? Nein, habe ich nicht. Aber Gott hat sich damals die Propheten genommen und jetzt die Apostel. Und die Apostel sind dadurch definiert, dass sie eigentlich persönlich mit Jesus mitgelaufen sind. Das gilt für die 11. Und dann rutscht Paulus mit seiner Sonderzugregelung da noch rein, aber dann ist die 12 auch wieder vollständig. Genau. Ja. Also, manch einer hat vielleicht Offenbarung im Hinterkopf. Ansgar, warum sagst du nicht, was in der Offenbarung steht? Was steht am Ende der Offenbarung? Wie bitte? Danke, einer mitmacht. Also steht am Ende, wer diesem Buch etwas hinzufügt oder hinwegnimmt, und dann ist ganz schlimm. Das wird oft benutzt, um zu sagen, schaut mal, damit ist die Bibel abgeschlossen. Ja, muss man erstmal von der Auslegung her sagen, mit diesem Buch ist natürlich nicht das Buch gemeint, was im Jahre 2003 von der Druckerei gebunden wurde, sondern tatsächlich das von damals von Johannes verfasste Buch. Und damit die ganze Eschatologie, also die ganze Endzeitlehre und so weiter, die ist halt abgeschlossen, so wird es sein, fertig, aus. Von daher kann ich das nicht benutzen, diese Bibelstelle, um dir zu antworten. Nur nochmal, um den Kreis zu schließen, als wenn ich die Bibelstelle vergessen hätte. Nee, ich glaube, ich kann gar nicht mehr sagen, als ich gesagt habe, Volker. Und jetzt bloß um heißen Brei rumreden. Aber im Grunde genommen, da kann die Helen sich und Katharina sich vielleicht noch erinnern, als wir Sektenkunde im Rahmen des, ich will mal freikirchlichen Konfirmationsunterrichts sagen, wie haben wir das genannt? Bibelunterricht. Im Rahmen des Bibelunterrichts haben wir uns mit Sekten beschäftigt. Das war eine Gruppe von 11, 12, 13-Jährigen, glaube ich, damals. Und wir haben festgestellt, dass die meisten Sekten sich alle dadurch definieren, dass sie Jesus plus rechnen. Also man hat Jesus oder die Bibel plus noch etwas. Also es reicht nicht, die Bibel zu haben und das, was die Bibel über Jesus sagt, sondern du brauchst noch was. Du brauchst noch einen Stammapostel mit dem, was er lehrt. Du brauchst noch das Buch Mormon mit dem, was da drin steht. Du brauchst noch die Watchtower-Gesellschaft, die irgendwelche Schriften an dich gibt, erwachet und wer ist das andere? Weiß ich gar nicht mehr. Wachturm, genau. Also dieses immer plus drauf. Von daher, Volker hat auf der theoretischen Ebene völlig recht zu fragen. Ich will trotzdem aber die neugierige Frage erstmal so ein bisschen dogmatisch in die Schranken weisen und sagen, nein, nichts weiteres. Nehmt das nicht, weil ansonsten ist Polen offen. Das ist schon lange, aber der Alt-West-Berliner Spruch, Polen ist offen, gilt in der Stelle. Dann haben wir echt ein Problem an der Backe, weil dann könnt ihr euch neue Kriterien ausdenken und dann habt ihr aber verloren. Dann kann jeder irgendwas dazu nehmen und ich werde als erstes dieses Buch vorschlagen.